Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 7 der Sure 96, Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العلي العظيم.
Diese Verse wurden dem Propheten hinabgesandt, als er in der Höhle Hara in Andacht versunken war. Es sind nebenbei die ersten Verse, die ihm hinabgesandt wurden. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Lies im Namen deines Herrn, der die Welt erschuf, der den Menschen aus geronnenem Blut erschuf. Lies, denn dein Herr ist allem weit erhaben. Er, der mittels der Schreibfeder lehrte, den Menschen lehrte, was er nicht wusste. So wie ihr denkt, ist es nicht. Der Mensch ist renitent, wenn er glaubt, unabhängig zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite paustoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Werte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 30. Oktober 2023, gleich dem 8. Orban 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Niederlage der Zionisten bei Bodenoperation war größer als bei Al-Aqsa-Sturmoperation. Amir Abdullahian berät mit Bin Farhan al-Saud über die Lage in Gaza. Und Iran und Katar fordern sofortiges Ende israelischer Angriffe auf Gaza. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Niederlage der Zionisten bei Bodenoperation war größer als bei Al-Aqsa-Sturmoperation. Präsident Raisi bezeichnete das Scheitern der Zionisten bei der Bodenoperation in Gaza als größer als das Scheitern bei der Al-Aqsa-Sturmoperation. Ebrahim Raisi sagte am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender Al Jazeera, die Zionisten behaupteten, bei der ersten Niederlage überrascht worden zu sein, aber bei ihrer zweiten Niederlage griffen sie Gaza mit einer bis an die Zähne bewaffneten Armee an und der Widerstand zwang sie zum Rückzug. Dieses Ereignis markiert einen weiteren großen Sieg im Namen des palästinensischen Volkes. Er fügte hinzu, dass der Widerstand des palästinensischen Volkes Unschuld gepaart mit Stärke und Willen sei und laut dem geehrten Revolutionsoberhaupt könne man das palästinensische Volk als unterdrücktes, aber mächtiges Volk bezeichnen und dieser Geist und diese Standhaftigkeit gepaart mit einer solchen Motivation und Willenskraft werde dem palästinensischen Volk und der Widerstandsbewegung sicherlich den Sieg bringen. Der iranische Präsident wies auch darauf hin, dass die Widerstandskräfte, sei es in Palästina, im Libanon oder in anderen Teilen der Region, Kräfte seien, die von den Menschen dort kommen, die der Unterdrückung müde sind und sich zusammengeschlossen haben, um ihr Heimatland und ihre Rechte zu verteidigen. Er betonte, die Palästina-Frage sollte immer als das wichtigste Thema und Anliegen aller islamischen Länder betrachtet werden. Ebrahim Raisi erklärte zudem, die islamische Welt und alle unabhängigen Länder der Welt, die nicht unter der Kontrolle der Vereinigten Staaten stehen, müssen die palästinensische Widerstandsbewegung unterstützen und verteidigen. Amir Abdullahian berät mit Bin Farhan al-Saud über die Lage in Gaza. Außenminister Hossein Amir Abdullahian führte ein Telefongespräch mit seinem saudi-arabischen Amtskollegen Faisal Bin Farhan al-Saud über die Lage in Gaza. Bei diesem Gespräch tauschten die hochrangigen Diplomaten ihre Ansichten über die gefährlichen Entwicklungen im Gazastreifen und die Bedeutung der Rolle der internationalen Gemeinschaft bei der Schaffung des Waffenstillstands und dem Schutz der Zivilbevölkerung im Schatten der Ausweitung der israelischen Militäreinsätze aus. Amir Abdullahian und Bin Farhan konsultierten auch über bilaterale Beziehungen und Möglichkeiten, diese in verschiedenen Bereichen auszubauen. Die Außenminister Irans und Saudi-Arabiens trafen sich kürzlich auch am Rande der außerordentlichen Sitzung des Exekutivkomitees der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, in Jeddah und tauschten sich über die Palästina-Frage aus. Amir Abdullahian hob hervor, die saudische Haltung zur Unterstützung Palästinas seit Beginn der Konflikte ist lobenswert. Iran und Katar fordern sofortiges Ende israelischer Angriffe auf Gaza. Die Außenminister Irans und Katars haben ein sofortiges Ende der Verbrechen des israelischen Regimes gegen den unter allseitiger Blockade stehenden Gazastreifen gefordert. Außenminister Hossein Amir Abdullahian und sein katarischer Amtskollege Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Sani konsultierten am Sonntag bei einem Telefongespräch über die neuesten Entwicklungen in Palästina und den anhaltenden israelischen Krieg im Gazastreifen. Beide Außenminister forderten einen sofortigen Stopp der wahllosen Angriffe des israelischen Regimes auf das blockierte palästinensische Gebiet und die unschuldigen Palästinenser. Sie forderten außerdem eine ununterbrochene Versorgung der Bevölkerung von Gaza mit humanitären Hilfen. Das israelische Regime führt seit dem 7. Oktober 2023 einen brutalen Krieg gegen Gaza, nachdem die in Gaza ansässigen Widerstandsbewegungen Hamas und der Islamische Dschihad Palästinas ihre größte Operation seit Jahren gegen die Besatzungsmacht starteten. Abriss des Hauses von inhaftierten Hamas-Führer in Ramallah. Nach der erfolgreichen Al-Aqsa-Sturmoperation haben die Aktionen der zionistischen Militärs gegen die Führer der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas zugenommen. Am Sonntag zerstörten israelische Militärs das Haus von Bajj Nakhlah, dem inhaftierten Hamas-Führer, im Lager Al-Jazun nördlich von Ramallah, dem Zentrum des Westjordanlandes. Als sich die zionistischen Militärs nach der Zerstörung besagten Hauses zurückgezogen, kam es im Lager Al-Jazun zu Zusammenstößen mit palästinensischen Jugendlichen. Anhänger der Hamas-Bewegung versammelten sich am zerstörten Haus von Bajj Nakhlah, dem inhaftierten Anführer der Hamas-Bewegung, und hissten auf den Ruinen die palästinensische Flagge als Zeichen der Unterstützung für den palästinensischen Widerstand. Die Hamas-Bewegung hat dem Sicherheits- und Militärsystem des zionistischen Regimes mit der Operation Al-Aqsa-Sturm tief in den besetzten Gebieten einen schweren Schlag versetzt, der in der Geschichte des palästinensischen Widerstands beispiellos ist. UNICEF: Situation der Kinder in Gaza ist schrecklich. UNICEF erklärte, die Situation der Kinder in Gaza sei schrecklich und die hohe Zahl der Toten katastrophal. Catherine Russell, die Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF, warnte in dieser Erklärung vor der kritischen Situation für die mehr als 1 Million Kinder im Gazastreifen und betonte die Notwendigkeit, alle Kinder, Familien und Mitarbeiter humanitärer Organisationen in diesem Streifen zu schützen und zu unterstützen. UNICEF-Sprecher James Elder forderte am Montagmorgen in einem Gespräch mit dem katarischen Sender Al Jazeera Sicherheit für die Krankenhäuser in Gaza sowie die Schaffung sicherer humanitärer Korridore. Er forderte ein weiteres Mal, dass die humanitären Hilfen die Bewohner des Gazastreifens kontinuierlich und dauerhaft erreichen. Zuvor hatten Gesundheits- und medizinische Zentren die Langsamkeit des Eintreffens humanitärer Hilfen im Gazastreifen kritisiert. Elders Bitte, die Sicherheit der Krankenhäuser in Gaza zu gewährleisten, erfolgt in einer Zeit, in der die zionistischen Militärs in der vergangenen Nacht mehrere Krankenhäuser schwer bombardierten. Ashraf al-Gadara, der Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza, warnte diesbezüglich und äußerte seine Besorgnis über die Bombardierung von Gesundheitszentren in der Region. In Fortsetzung seiner Warnungen sagte er, der zionistische Feind ist entschlossen, medizinische Einrichtungen und Behandlungszentren zu zerstören. Das Al-Quds-Krankenhaus in Gaza gilt als eines der wichtigsten Krankenhäuser in dieser Region, in dem mehr als 400 Patienten und Verwundete der jüngsten Angriffe des zionistischen Regimes in Gaza sowie medizinisches und Behandlungspersonal und nahezu 12.000 vertriebene Zivilisten untergebracht sind, die es als sicheren Ort ansehen. Katar dementiert Schließung des Hamas-Büros in Doha. Majed al-Ansari, der Sprecher des katarischen Außenministeriums, dementierte am Sonntagabend die Schließung des Büros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas in Doha. Laut der offiziellen Nachrichtenagentur von Katar, QNA, sagte al-Ansari, sein Land beabsichtige aufgrund der Bedeutung des Hamas-Büros nicht, es zu schließen. Des Weiteren betonte er die Bedeutung der Verhandlungen über die Freilassung von Gefangenen in Gaza und die Bemühungen, eine Eskalation der Spannungen zu verhindern, und fügte hinzu, dass das Hamas-Büro in Doha als Kommunikationskanal eine sehr wichtige Rolle im Umgang mit den im September ausgetretenen Spannungen gespielt habe. Al-Ansari sagte, die Verhandlungen Katars mit der Hamas hätten in den letzten beiden Wochen nach dem Beginn des neuen Konflikts zwischen Palästinensern und Israelis zu einem Abbau der Spannungen geführt und betonte ein weiteres Mal, dass dieser Kanal offen gehalten werden müsse, um zur Lösung des aktuellen Konflikts zwischen Palästina und dem Besatzungsregime beizutragen. Abschließend warnte der Sprecher des Außenministeriums von Katar vor der Fortsetzung der Bodenoperationen des zionistischen Regimes im Gazastreifen und sagte, dass diese die Bemühungen Katars um die Freilassung der israelischen Gefangenen in Gaza erheblich erschwert habe. USA: Wir haben weder die Absicht noch den Plan, Kampftruppen nach Israel oder Gaza zu schicken. US-Vizepräsidentin Kamala Harris betonte, dass Washington nicht beabsichtige, Kampftruppen nach Israel oder Gaza zu schicken. Harris sagte am Sonntag in einem Interview mit CBS, Amerika sagt Israel nicht, was es tun soll, aber es stellt ihm seinen Rat, seine Ausrüstung und seine diplomatische Unterstützung zur Verfügung. Zur Unterstützung des zionistischen Regimes sagte sie außerdem, Israel hat ohne Zweifel das Recht, sich zu verteidigen. Wichtig ist auch, dass es keine Konvergenz zwischen der Hamas und den Palästinensern gibt. Die Palästinenser verdienen gleiche Sicherheitsmaßnahmen, Selbstbestimmung und Würde. Wir haben deutlich gemacht, dass die Kriegsgesetze befolgt und humanitäre Hilfe geleistet werden müssen, ergänzte sie. Die Vizepräsidentin der USA behauptete außerdem, Washington wolle eine Eskalation des Konflikts verhindern, doch das sei eine schwierige Aufgabe. Unterdessen sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, am Sonntag, dass es in der Verantwortung Israels liege, das Leben unschuldiger Menschen in Gaza zu schützen. Gleichzeitig haben amerikanische Verantwortungsträger, darunter auch Präsident Joe Biden, mit symbolischen Reisen in die besetzten Gebiete ihre volle Unterstützung für die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das unterdrückte Volk von Gaza zum Ausdruck gebracht, und die US-Regierung hat in den letzten Wochen ihre militärische Unterstützung für dieses Regime verstärkt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 14, Mashhad 18, Isfahan 16, Shiraz 19 und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Mit diesen Worten wird auch die Sure 65 eingeleitet. Sie heißt Talaq, besteht aus 12 Versen und wurde in Medina enthüllt. Zunächst die Verse 1 bis 3 dieser Sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ayyuhan nabiyyu, idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddata wattaqullaha rabbakum. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet, dann scheidet euch von ihnen unter Beachtung ihrer Wartezeit und berechnet die Wartezeit sorgfältig. Und fürchtet Gott, euren Herrn, fürchtet den Ungehorsam gegenüber ihm. Weist sie nicht während dieser Frist aus ihren Häusern aus. Sie sollen auch nicht selbst ausziehen, außer sie begehen eine offenkundige schändliche Tat. Dies sind die Rechtsbestimmungen Gottes. Wer aber Gottes Rechtsbestimmungen übertritt, der fügt sich ja selbst Unrecht zu. Du weißt nicht, vielleicht führt Gott danach eine neue Lage herbei, so dass es zur Versöhnung kommt. Wenn sie dann das Ende ihrer Frist erreichen, so behaltet sie in rechtlicher Weise und wendet euch ihnen wieder zu oder trennt euch von ihnen in rechtlicher Weise und nehmt zur Scheidung zwei gerechte Personen von euch zu Zeugen und legt das Zeugnis in Aufrichtigkeit um Allahs Willen ab. Damit wird ermahnt, wer an Gott und den jüngsten Tag glaubt. Und wer Gott fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und gewährt ihm Versorgung, von wo aus er damit nicht rechnet. Und wer sich auf Gott verlässt, dem genügt er. Gott wird gewiss sein Anliegen erzielen. Gott legt ja für alles ein Maß fest. Der Islam betont das Heiraten und die Gründung einer Familie. Da in einigen Fällen eine Ehe für beide oder für eine Seite unerträglich werden kann, erlaubt er aber auch die Trennung. In den obigen Versen führt Gott sorgfältig zu beachtende Scheidungsgebote an. Die Scheidung darf nur in einer Zeit ausgesprochen werden, in der die Frau die Menstruation hinter sich hat. Die danach beginnende Wartezeit dauert so lange, bis die Frau dreimal die monatliche Blutung hatte. Will der Mann die Wartezeit einhalten, darf er in dieser Zeit nicht mehr mit der Frau verkehren. Dennoch ist er verpflichtet, weiter für den Unterhalt und die Unterkunft der Frau aufzukommen. Er darf sie nicht des Hauses verweisen und auch die Frau darf nicht weggehen, wenn sie vom Mann Unterhalt erhält. Sie darf sich nicht hässlich ihm gegenüber verhalten und nicht gegen die guten Sitten verstoßen. In der Regel fällt die Entscheidung für die Trennung in einer mit negativen Emotionen geladenen Situation. Da Mann und Frau aber innerhalb der Wartezeit von mehreren Monaten weiterhin in einem Haus leben, ist es möglich, dass sie sich versöhnen. Durch die Versöhnung wird die Scheidung rückgängig. Liegt der Entschluss zur Trennung aber fest, so muss diese würdig vonstatten gehen. Keiner der beiden darf sich schlecht verhalten und jede Seite muss ihren gesetzlichen und religiösen Pflichten nachkommen. Gott verheißt, wer sich an sein Gebot hält, dem ebnet er einen Weg für die Zukunft und lässt ihm aus unerwarteter Richtung Gutes zukommen. Es ist Gottes fester Brauch, dass er jemanden, der auf ihn vertraut und gottesfürchtig handelt, weiterhilft und ihn angemessen versorgt. Folgendes verdient Beachtung. Erstens, die Ehe ist im Islam etwas Heiliges und daher erfolgt der Vollzug der Scheidung nicht sofort nach der verbalen Erklärung zur Trennung. Die geschiedenen Eheleute können sich erst nach mehreren Monaten wirklich trennen, so dass innerhalb dieser Wartezeit die Chance zur Versöhnung und Rückkehr zum vorherigen friedlichen Zusammenleben besteht. Zweitens, eine Scheidung sollte nicht hoffnungslos machen. Vielmehr soll man in Vertrauen auf Gott optimistisch in die Zukunft blicken. Drittens, Eheleute müssen einander bei der Scheidung würdig behandeln. So leiden ihre Kinder weniger. Viertens, der Islam fordert, dass bei der Scheidung zwei Zeugen zugegen sind, damit sie rechtmäßig verläuft. Fünftens, zwei Dinge helfen aus Engpässen heraus. Vertrauen in Gott und Gottesfürchtigkeit. Wir lesen bei den Versen 4 und 5 des Sure Talaq weiter.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
Und für diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr da im Zweifel seid, ob es an ihrem Alter, einer Krankheit oder einer Schwangerschaft liegt, gilt eine Wartezeit von 3 Monaten. Und ebenso für die, die noch keine Monatsblutung haben, obwohl sie in ihrem Alter möglich wäre. Für diejenigen, die schwanger sind, ist die Frist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihrem Leib tragen. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Das ist Gottes Anordnung, die er zu euch als Offenbarung herabgesandt hat. Und wer Gott fürchtet, dem tilgt er seine Missetaten und dem gewährt er großartigen Lohn. An dieser Stelle wird auf die Wartezeit für 3 Gruppen von Frauen besonders eingegangen, nämlich Frauen in den Wechseljahren, Frauen, die aus anderen Gründen keine Menstruation haben, und Schwangere. Wenn bei den ersten 2 Gruppen von Frauen eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann, müssen auch sie 3 Monate warten, aber für die schwangeren Frauen hält die Wartezeit bis zu ihrer Niederkunft an. Da bei einer Trennung eine Missachtung der moralischen Grundsätze und gegenseitigen Rechte der Eheleute wahrscheinlich ist, werden die Gläubigen wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass sie gottesfürchtig bleiben sollen. Auf die positive Wirkung dieser Gottesfürchtigkeit wird ebenso als Ansporn hingewiesen. Diese Wirkung äußert sich gemäß den vorherigen Versen in Form von Versorgung durch Gott und laut obigen Versen in Form der Vergebung von Sünden und Erleichterung im Leben. Wir sehen, erstens, die göttlichen Gebote sind je nach Bedingungen des Menschen verschieden. Zweitens, bereits das ungeborene Kind besitzt Rechte, wie die Rechte gegenüber dem leibeigenen Vater. Eine schwangere Frau kann daher vor der Geburt ihres Kindes keinen anderen Mann heiraten. Ihre Wartezeit läuft erst bei der Entbindung ab. Drittens, ob in der Ehe oder bei Trennung, immer ist Gottesfürchtigkeit ein Garant für die Lösung von Problemen. Bei Orientierung nach der Gotteslehre sind die Rechte der Eheleute angemessen abgesichert. Viertens, gottesfürchtiges Handeln ist die beste Art, um Reue zu zeigen, denn dann vergibt Gott die Sünden und erhöht auch noch die Belohnung für gute Werke. Es folgen die Verse 6 und 7 der Sure 65, Talaq.
Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayiqu alayhin. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
Lasst sie bis Ablauf der Frist dort wohnen, wo ihr selbst wohnt, von dem, was ihr euch leisten könnt, und fügt ihnen keinen Schaden zu, um sie in Bedrängnis zu bringen. Und wenn sie schwanger sind, dann gibt für sie das Nötige aus, bis sie mit dem niederkommen, was sie in ihrem Leib tragen. Wenn sie für euch das Kind stillen, dann gebt ihnen ihren Lohn und beratet untereinander darüber in rechtlicher Weise. Wenn ihr euch schwer einigen könnt, dann wird wohl eine andere für ihn das Kind stillen. Der Wohlhabende soll entsprechend seinem Vermögen die Aufwendungen gestalten. Und wem der Unterhalt bemessen zugeteilt wurde, der soll so viel er kann von dem ausgeben, was Gott ihm gegeben hat. Gott erlegt keinem mehr auf als das, was er ihm gegeben hat. Allah wird nach der schwierigen Lage Erleichterung schaffen. Erneut werden die Rechte der Ehefrau während der Wartezeit betont. Die Gläubigen dürfen der geschiedenen Frau nicht Unterhalt und Unterkunft vorenthalten. Insbesondere muss der Mann allen Bedürfnissen der schwangeren Frau, welche besondere Beachtung und Fürsorge braucht, bis zur Geburt ihres Kindes entsprechen. Nach der Entbindung sollen sie sich miteinander über die Betreuung des Säuglings und seine Ernährung mit Muttermilch einigen. Dem Neugeborenen soll nicht das Stillen verwehrt werden, und der Mann soll, wenn die Mutter das Kind nicht stillen möchte, eine Amme finden. Daraufhin verweist Gott noch auf einen wichtigen Grundsatz, nämlich, dass er die Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten verpflichtet. Die Frau soll daher nicht mehr von dem Mann erwarten, als er aufbringen kann, während der Mann nicht bei der Versorgung der Familie geizen darf. Abschließend noch folgende Merkpunkte. Erstens, während der Wartezeit zwischen verbaler und endgültiger Scheidung hat der Mann nicht das Recht, die Frau herablassend zu behandeln. Er muss wie zuvor für Unterhalt und Unterkunft der Frau sorgen und darf ihr nicht schaden oder sie in Bedrängnis bringen. Zweitens, Maßstab für die Unterhaltsleistung und Bereitstellung der Unterkunft ist die Finanzkraft des Mannes und nicht die Erwartungen der Frau, die oft über die finanziellen Möglichkeiten des Mannes hinausgehen. Drittens, der Islam empfiehlt, dass die Eltern sich hinsichtlich des Schicksals ihrer Kinder beraten. Viertens, jeder ist entsprechend seiner Möglichkeiten verpflichtet. Der Islam ist eine realistische Religion und verlangt keine unerträglichen Pflichten. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück Wedau Abschied, gesungen von Amira Post-Golab.
من روحمو از تن جدا کردم تا روح تو توی تنم جاشه
من غیر ممکن ها رو میتونم، وقتی که پای تو وسط باشه، وقتی که دل از اختیارم رفت، هرچی به غیر از تو رو دادم رفت، وقتی کنار زندگی کردم، من زندگی کردن و یادم رفت. بعد تو با دنیا وداع کردم، بغضی حریف التماسم نی، خواب و خوراکت روزگارم رفت، بعد تو به چیزی حواسم نی، مغرور و محکم باش، خیلی صبورم که نمیمیرم، چه با شکوه از پیش من میری، من غیر زیبایی تو با دنیا وداع کردم، بغضی حریف التماسم نی، خواب و خوراکت روزگارم رفت، بعد تو به چیزی حواسم نی، بعد تو با
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin gute Unterhaltung.
Ferdowsi, von gestern bis heute.
Über eine der herausragenden Gestalten im Shahname, nämlich Siavash und seinen tragischen Lebenslauf, haben wir im vorhergehenden Beitrag berichtet. Erinnern Sie sich noch, welche tragischen Ereignisse das waren?
Siavash, der Sohn von König Kavus, wurde als Kind sozusagen in die Lehre bei dem großen Pahlevan Rostam geschickt. Nach 7 Jahren hatte er die notwendigen Fähigkeiten für den Kampf und Regeln des Krieges sowie auch die Umgangsformen eines Pahlevan erlernt.
Zum Verhängnis wurde ihm Sudabe, die Frau seines Vaters, König Kavus, die sich aufgrund der Schönheit und Tapferkeit von Siavash in ihn verliebt hatte und so weit ging, dass sie Verrat an ihm übte, als er sich ihr nicht fügte. Durch die Feuerprüfung konnte Siavash seine Unschuld und die Schuld von Sudabe beweisen. Auf seine Bitte hin verschonte König Korvus Sudabe vor der Strafe und Siavash zog in den Krieg mit dem Erzfeind Irans Afrosiab, um sich vor Sudabe und ihren unlauteren Wünschen in Sicherheit zu bringen.
Nach Krieg und Friedensschluss mit Afrosiab forderte König Korvus von seinem Sohn die Herausgabe der turanischen Gefangenen, um diese köpfen zu lassen. Siavash widersetzte sich diesem Befehl seines Vaters und somit hatte er eine Rückkehr in seine Heimat verspielt. Schließlich wurde er von Irans Erzfeind Afrosiab, dem Herrscher von Turan, aufgenommen, der ihm sogar seine Tochter zur Frau gab. Aber durch die Intrigen von Afrosiabs Bruder wurde Siavash letztendlich feige ermordet. Soweit die Erinnerung an Siavash.
Heute wollen wir über Isfandiar, den Sohn von König Gustasp und einzigen unverwundbaren Pahlevan Irans, berichten. Isfandiar forderte von seinem Vater Thron und Krone, aber dieser war nicht bereit, sich zurückzuziehen und auf seine Herrschaft zu verzichten. Um den Sohn hinzuhalten, schickte der König ihn in Kriege und Kämpfe. Als dieser aber immer siegreich zurückkehrte, verlangte Gustasp nun von ihm, nach Sistan zu gehen und den Meister der Pahlevane Rostam gefesselt zu ihm zu bringen.
Esfandiar erinnert seinen Vater an die großen Verdienste Rostams für Iran, seinen Mut, seine Tapferkeit und Stärke und fragte nach dem Grund seines Wunsches. Gustasp missachtete alle Verdienste Rostams und war davon überzeugt, dass dieser ungehorsam sei und sich gegen ihn auflehne und nicht mehr weiter wie zuvor seinem Land diene. Der König versprach seinem Sohn, dass wenn er Rostam mit gefesselten Händen an seinen Hof bringe, werde er ihm die Herrschaft des Landes übergeben.
So begab sich der unverwundbare Esfandiar nun nach Sistan. So sehr ihn die Mutter, der Bruder und später auch Rostam selber davon abhalten wollten, alles war vergeblich. Rostam war bereit, mit Esfandiar zum Hof des Königs zu gehen, aber nicht mit gefesselten Händen, denn er war um sein hohes Ansehen besorgt. Esfandiar bestand jedoch mit einer Hartnäckigkeit, wie man sie sonst an keiner Stelle im Schahname findet, auf seinem Vorhaben, Rostam erniedrigt und mit gefesselten Händen vor seinen Vater zu bringen. Die Hartnäckigkeit und der Eigensinn Esfandiars gingen so weit, bis Rostam sprichwörtlich der Kragen platzte und er wütend wurde.
So kam es also zum Kampf zwischen Esfandiar und Rostam. Die beiden großen Pahlevane drehten sich im Kampf wie zwei Wirbelstürme und verausgabten im Laufe von 3 Tagen alle ihre körperlichen und seelischen Reserven, so als ob diese 3 Tage ihr ganzes Leben gedauert hätten. Nach 3 Tagen ging der unverwundbare Esfandiar unverletzt aus diesem Kampf hervor, aber Rostam war müde und verwundet. Am Abend begab er sich zu seinem Vater Saal, um sich Hilfe bei ihm zu holen. Saal selbst wusste auch keinen Rat und entschloss sich, bei Simorgh, dem mythischen Vogel, im Schahname und der persischen Literatur Hilfe zu holen. Bei ihm holte er sich Rat für diesen ungewollten Kampf, in den sein Sohn geraten war.
So wurde Simorgh nun mit einer der Feder, die im Besitz von Saal waren, herbeigerufen und erzählte ihnen, dass Esfandiar in seiner Kindheit in einer heiligen Quelle gebadet wurde und dadurch unverwundbar geworden sei. Weiter berichtete er, dass als man Esfandiar in die heilige Quelle getaucht habe, dieser seine Augen geschlossen hatte. Jetzt wussten auch Sahl und Rustam, dass die Augen Esfandiars die einzige verwundbare Stelle seines Körpers sind. Der Vogel Simur, nämlich der Phönix, gab nun Rustam die Anweisung, dass er eine Astgabel von einer Tamariske schneiden und mit dieser auf die Augen Esfandiars zielen solle, womit er ihn besiegen könne.
Die Geschichte von Rustam und Esfandiar birgt mehrere wichtige Aspekte in sich, die trotzdem sie aus der alten Zeit stammen, aber auch nach Jahrhunderten ihre Bedeutung noch nicht verloren haben.
Die Geschichte von Rustam und Esfandiar wurzelt tief in eine Reihe gegensätzlicher Faktoren. Da sind Freiheit und Gefangenschaft, Alter und Jugend, Einsicht und Widerspenstigkeit, Schicksal und Willen, Leben und Tod.
Die Geschichte von Rustam und Esfandiar bringt entsprechend ihres tragischen Charakters die Seele des Menschen an den Höhepunkt der Anspannung und Empfindung. Ferdowsis Beschreibung der Naturphänomene als Einleitung dieser Geschichte ist in Wirklichkeit eine Metapher auf den Beginn und den Ausgang der Geschichte. Mit den Worten Ferdowsis ist der Beginn der Geschichte der Beginn des Frühlings, dessen eine Seite der helle Morgen und die andere Seite der dunkle Abend ist. Sie ist sowohl angenehm als auch schrecklich. Hier nun wieder eine Stelle aus dem Shahname in der Originalsprache.
Negah kon sahargah ta beshnavi ze bulbul sokhan guftani pahlavi hamin alad az marg esfand yar ندارد به جز ناله زو یادگار. چه آواز رستم شب تیر ابر بدرد دل و گوش قرن هجبر.
Übertragen in die deutsche Sprache lautet es etwa so: Schau die Morgendämmerung, bis du ihn hörst, des Vogels Trauergesang. Immerzu, nur klagt er um den toten Esfandiar, nichts als die Klage hat er. So wie die Schreie Rustams in düsterer Wolkennacht, zerreißt das Brüllen des Löwen Herz und Ohr.
Ferdowsi hat in der Geschichte von Rustam und Esfandiar versucht, mit der Übertragung auf Naturerscheinungen sowohl die Klage über den Tod Esfandiars als auch das zornige Gebrüll Rustams zum Ausdruck zu bringen.
In Wirklichkeit ist das Bild, das Ferdowsi in dieser Geschichte zeichnet, das Bild von Umständen, in denen Krieg und Frieden, Leben und Tod sowie Freude und Kummer in jedem Augenblick möglich sind.
Die beiden Hauptgestalten dieser Geschichte sind eine Mischung aus Ähnlichkeit und Verschiedenheit. Beide zählen zu den größten Kämpfern ihrer Zeit und gehören einer Zivilisation und einem Land an. Alle beide haben für das Gute gekämpft und trotzdem sind sie voneinander verschieden. Der eine ist jung und der andere alt und erfahren. Der eine ist ein Prinz und der andere ein Pahlavan. Der eine ist unverwundbar und der andere verwundbar. Sie beide sind sich sowohl Freund als auch Feind. Sie haben keine andere Wahl, als einander zu töten, denn das Überleben von einem von ihnen bedeutet den Tod des anderen.
Ferdowsi ist im Shahname üblicherweise selbst der Erzähler der Geschichten und er gibt auch Erklärungen und Kommentare zu den Hauptfiguren der jeweiligen Geschichten ab, aber allein in der Geschichte von Rustam und Esfandiar bedient er sich einer anderen Methode und er lässt die Hauptfiguren selber reden. Rostam und Esfandiar, die zwei bekannten Helden des Shahnameh, lässt Ferdowsi während des Gefechtes selbst über ihre Eigenschaften, ihre Erlebnisse und ihre Persönlichkeiten berichten.
Der größte Teil dieser Geschichte bildet der Disput und Dialog der beiden Helden Rostam und Esfandiar. Im gesamten Shahnameh loben sich die Pahlevane nicht so sehr wie in dieser Geschichte. Und ihre Worte sind an keiner Stelle so zu Herzen gehend wie in diesem Abschnitt.
Der Dialog Rostams und Esfandiars ist ein kriegerisches Gespräch wahrer Helden, die ein Herz voller Zuneigung füreinander haben. Sie verehren sich gegenseitig, aber sie sind gleichzeitig auch gezwungen, gegeneinander zu kämpfen.
Von Beginn an kann der Leser oder Zuhörer aber erkennen, dass diese beiden Pahlevane, wenn sie auch für den Kampf bereit sind, sie jedoch niemals an den Tod des anderen denken. In ihrem Dialog geht es nur um den Sieg im Kampf. Esfandiar ist darauf aus, Rostam zu König Corvus zu bringen und sich selbst auf den Thron zu setzen und seinem Vater Kummer und Sorgen zu nehmen. Esfandiar hofft, dass wenn er an die Macht kommt, er Rostam, der immer für Iran gekämpft und sich eingesetzt hat, mit Gutem zu belohnen und mit Schätzen zu beschenken.
Rostam war auch von Anfang an darum bemüht, einen Kampf zu verhindern. Als er jedoch bemerkte, dass sich der Kampf nicht verhindern lässt, dachte er bei sich, dass er selbst nach einem Sieg Esfandiar auf den Thron setzen und ihn krönen wird.
So ziehen beide mit den Waffen der Güte in den Kampf und hoffen, dass sie trotz allem das Leben ihres Gegners retten werden.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.